Keine Sorge, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sind nicht im falschen Film. Sie sind richtig bei Thüringen TV, nur Ihre Stammmoderatorin Andrea Ludwig ist im Urlaub. Deswegen vertrete ich Sie heute ausnahmsweise. Herzlich willkommen also. Wir beginnen mit einem Beitrag aus Jena. Am Tag der Deutschen Einheit haben 40 freiwillige Helfer am Käuzchenberg Wein gelesen. Die hohe Zuckerkonzentration des Weißburgunders verspricht einen besonders hochwertigen Tropfen.
Der Käuzchenberg in Jena ist seit einigen Jahren der Herkunftsort für drei hochqualitative und mit Medaillen prämierte Weine. Dort haben die vier Rebsorten Blauer Portugieser, Dornfelder, Müller-Thurgau und Weißburgunder beste Wachstumsbedingungen. Denn bei einer Hanglage von 35% und einer optimalen Nord-Süd-Ausrichtung bescheint die Sonne die Trauben bis zu 17 Stunden am Tag. Der Muschelkalkboden speichert die Wärme für die Nacht und reguliert den Wasserhaushalt der Reben. Um die Organisation und die Finanzierung des Weinanbaus kümmern sich die 17 Weinbauern des Vereins Weinberg Zwezen e.V.
Wir haben hier den Käuzchenberg vor jetzt nun mal über 40 Jahren angefangen wieder aufzureben, nachdem er etwa 10 Jahre lang brach lag. Das hatte etwas damit zu tun, dass in den Ende der 60er Jahre die landwirtschaftliche Fakultät in Jena aufgelöst wurde, geschlossen wurde. Und die Flächen sind dann an die Agrargenossenschaften gegangen und der Weinberg wollte niemand haben. Deswegen ist er brachgelegen. Und es haben ein paar Enthusiasten angefangen, den wieder aufzureben. Und es kam dann zur Vereinsgründung. Und der Verein besteht bis heute und hat eine beschränkte Zahl Mitglieder.
Jedes Mitglied hat seine eigenen Stöcke und organisiert seine Lesehelfer selbst. Gelesen und gekeltert wird trotzdem zusammen, wie am vergangenen Freitag beim Weißburgunder. Ungefähr 40 freiwillige Helfer waren trotz Feiertag und Nebel ab 8 Uhr auf dem Käuzchenberg damit beschäftigt, die Trauben zu schneiden, zu prüfen, in Kisten zu packen und den Hang hinabzutragen. Als Gegenleistung gab es, neben der Aussicht auf eine eigene Flasche des Produktes, verschiedene Getränke und selbstgekochtes Essen.
Die Leute wollen uns helfen dabei, dass wir auch was Gutes machen. Ja, das wäre schlimm, wenn das jetzt hieße, hier kommt niemand. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat es noch nie gegeben. Solange wir hier Weinlese machen, kamen die Leute immer gerne und die kommen, wie man sieht, auch zum Feiertag, wie es ist. Und dass wir so schönes Wetter heute hier haben, das ist allerdings nicht jedes Jahr so.
Mit ungefähr 2500 Kilogramm Trauben war die Ernte dieses Jahr besonders erfolgreich. Die Früchte wurden nach dem Wiegen ins Weingut Bad Sulzer gefahren, wo sie entrappt und gepresst wurden. Entstanden sind dabei ungefähr 2100 Liter Maische mit einer hervorragenden Zuckerkonzentration von 91 Grad Öchsle.
Der Wein hat dann seinen Gärprozess und ungefähr in 3 Monaten ist er dann fertig. Und was der Wein so besonders macht, das ist die Lage. Das ist eine Einzellage und Qualität der Trauben. Weil Weißburgunder fühlt sich auf jeden Fall in Saale und Stroh zu Hause und das macht es aus.
Ungefähr 2500 0,75 Liter Flaschen werden am Ende befüllt und da die hohe Qualität vorauszusehen ist, soll ein Teil davon bei verschiedenen Wettbewerben eingereicht werden. Den Rest teilen die Vereinsmitglieder unter sich auf, wobei ihre Helfer sicher nicht leer ausgehen werden. Und da die Ernte in diesem Jahr besonders reichhaltig war, wird voraussichtlich auch in den Fachgeschäften in Jena und über die Webseite des Vereins unter www.käuzchenberg.de eine Flasche zu erwerben sein.
Das Provinzglückfestival 2025 im Altenburger Land soll Menschen der Region mit Orten und mit Kunst und Kultur verbinden. Und es soll zum Mitmachen einladen. Die Kollegen von Altenburg TV waren unterwegs, um eindrucksvoll zu erleben, wie kulturelle Höhepunkte das Leben vor Ort bereichern und Leute zusammenbringen können.
Das Provinzglückfestival 2025 im Altenburger Land. Es soll die Menschen der Region mit Orten und mit Kunst und Kultur verbinden. Es soll sie aber auch einladen, mitzumachen. Und so ist das Festival auch eine Schau der Macher.
Ich grüße euch ganz herzlich im Rahmen dieses Provinzglück-Festivals, was zurzeit und noch 2 weitere Wochen in Altenburg und Umgebung stattfindet.
Die Kultur des Kleingartens in Deutschland, aber auch im Altenburger Land nicht wegzudenken. Doch Bevölkerungsrückgang und Überalterung macht den Vereinen zu schaffen. In Altenburg kann man auf einem 11 Kilometer langen Gartenrundwanderweg Kleingärten ganz anders und neu entdecken.
Musik
Vom Garten in den Hof. Mindestens einmal im Monat gibt es hinter der Altenburger Brüderkirche den Hofsalon. Kunst und Kultur bei Essen und Trinken. Letzteres bringt dabei jeder Gast selbst mit. Anstelle des Klagens über fehlende Veranstaltung ist hier die Selbstorganisation im Mittelpunkt. Von der Stadt geht es auf das Dorf. Während in Kleinmecker ein Kulturhof entsteht, denkt Musiker und Initiator Robert Herrmann schon weiter. Ein fahrender Gasthof soll Kunst und Kultur auch auf das entfernteste Dorf bringen. Idyllische Stimmung inklusive. Ein Gesicht geben, das will die Wall Street Galerie in Altenburg. Menschen, die auf Altenburg und das Altenburger Land ausstrahlen und der Region ihre Gesichter geben.
Es ist einerseits der Mensch natürlich, weil wir porträtieren ja die Leute. Dann muss natürlich der Mensch irgendwo im Mittelpunkt stehen, aber es ist natürlich fürs Bild auch wichtig, dass man weiß, was der macht. Und ich meine, das überlegt man sich schon vorher und man muss sich ja mit den Menschen irgendwie auch so ein bisschen beschäftigen.
Seine Stadt, seinen Ort selbst gestalten, wie das gehen kann, wird wohl in der Altenburger Bahnhofsunterführung am deutlichsten. Altenburgerinnen und Altenburger und ihre Gäste gestalten schon zum zweiten Mal einen Ort, dem es sonst an Farbe fehlt, die Bahnhofsunterführung.
Herzlich willkommen zum Hofkino hier im Pfarrhof der Brüderkirche.
Kino von Menschen aus dem Landkreis für Menschen aus dem Landkreis.
Ja, er war echt okay.
Du bist so schwach.
Es gibt nur noch eine leere Seite in diesem Buch. Und ihr wollt sie wirklich darauf verschwenden?
Das kulturelle Leben selbst gestalten und Orte damit beleben. Das Provinzglück-Festival 2025 hat gezeigt, wie es gehen kann und dürfte damit auch wieder Schwung in die Kunst- und Kulturszene des Landkreises gebracht haben. Blickt man in den Veranstaltungsplan der Region, dann findet sich das Glück eigentlich täglich irgendwo in der Provinz mit dem Namen Altenburger Land.
Sammeln macht glücklich. Das zeigt ein Beitrag von Salve TV aus Rohrbach, einem Ortsteil der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße. Uli Turnau hat sich in seinem Haus ein Panzermuseum eingerichtet. Der leidenschaftliche Modellbauer kann Besuchern die ausgestellten Exponate nicht nur detailreich erklären, sondern jede Menge Wissenswertes über die Anfänge und die Entwicklung der militärischen Kettenfahrzeuge vermitteln.
Wer Uli Turnau in Rohrbach besucht, wird unmittelbar mit seinem Hobby konfrontiert. Gleich im Erdgeschoss befindet sich sein privates Panzermuseum. Seit etwa 10 Jahren präsentiert der heutige Rentner stolz die sorgfältig in Vitrinen sortierten Modelle im Maßstab 1 zu 35. Mit Panzern jedenfalls kennt er sich aus.
Ich bin 1973 an der Offiziershochschule nach Löbau gekommen, war dort in der Sektion Panzerkommandeure, habe dort gelernt und bin dann nach dem erfolgreichen Abschluss vom Studium war ich dann erst einmal in Gotha im Panzerregiment tätig. Durch die Arbeit mit im Panzerregiment ist dann auch der Wunsch mal entstanden, mich mit Modellen, mit dem Modellbau für Panzer zu beschäftigen. Und da gab es gerade mal die ersten 5 Modelle, damals noch im Maßstab 1 zu 35, aus russischer Produktion. Und damit habe ich eigentlich den Grundstock gelegt für meine Sammlung. Nach der Wende hat sich die Anzahl der verfügbaren Modelle drastisch erhöht. Und ich habe dann angefangen, als ich dann allerdings schon aus der Armee entlassen war, ernsthaft mit dem Modellbau mich zu beschäftigen. Besonders intensiv habe ich dann in der Zeit, wo ich in Frankfurt gearbeitet habe, betrieben. Und da konnte ich dann sagen, irgendwie müssen die Abende ja auch totgeschlagen werden. Und da habe ich dann halt die Modelle gebaut, die mit nach Hause genommen, in die ersten Vitrinen rein. Die standen damals noch in der Garage. Ja, so ein bisschen verwaist. Und als dann die Räumlichkeiten, die wir vorher vermietet hatten, wo der Mieter dann ausgezogen ist, habe ich das dann hier zum Panzermuseum umgewandelt. Und dann waren es mittlerweile ja auch schon einige Modelle mehr. Mittlerweile habe ich 146, allerdings bloß noch Platz für ungefähr 6 Modelle, die hier noch reinpassen.
Die Modelle entstammen Modellbaukästen. Früher gab es diese in diversen Geschäften. Inzwischen sind sie ausschließlich über das Internet zu beziehen.
Das sind also alles aus solchen Spritzlingen, sind die einzelnen Teile da und müssen dann noch zusammengeklebt werden, zusammengesetzt werden, gespritzt werden, dass sie dann so aussehen wie hier. Das ist fast alles Plaster. Einen habe ich dabei, der ist aus Resin, also sowas wie Polyester-Gießharz. Und einer ist mit einem 3D-Drucker erstellt worden, zumindest die Einzelteile, und dann zusammengeklebt.
Seine Sammlung hat Uli Tornau konsequent auf Kettenfahrzeuge beschränkt und sich dabei auf Kampf- und Schützenpanzermodelle konzentriert. Und diesbezüglich ist die hier gezeigte Auswahl durchaus repräsentativ.
Also es gibt schätzungsweise 500 bis 600 verschiedene Typen von Kampfpanzern. Und viele sind allerdings als Projekt stecken geblieben. Da gibt es noch nicht mal Prototypen. Manche sind auch als Prototypen noch gebaut worden und nie publik geworden. Ja, manche sind eben auch nur in so geringen Stückzahlen gebaut worden, dass sie eigentlich für die Entwicklung keine Rolle spielen. Die gängigsten Typen, die habe ich. Ja, eigentlich von England, Frankreich, Deutschland, USA.
Panzer haben eine enorme Entwicklung genommen. Sie sind für Armeen unverzichtbar. Heute stellen sie hochkomplexe Systeme dar, bei denen Komponenten auf engstem Raum platziert und zu Funktionsketten zusammengeschaltet sind.
Für mich ist das Faszinierende, die Entwicklung im Prinzip von der einfachen Konservendose von 1915 bis zu den Hightech-Panzern, die wir jetzt haben, wo man sagen muss, schon alleine die Panzerwanne ist eine Wissenschaft für sich und hat mit dem Panzerstahl, der im Ersten Weltkrieg verwendet wird, nichts mehr zu tun. Ja, also die Schutzeigenschaften der Panzer haben sich wesentlich erhöht. Kehrseite, was damals auch schon galt, die Waffen die gegen den Panzer eingesetzt werden, haben sich auch weiterentwickelt. Ja, sodass die Überlebensfähigkeit, da kann man geteilter Meinung sein. Ja, im offenen Schlachten, würde ich sagen, ist die Überlebensfähigkeit in Minuten zu sehen. Es gibt aber Situationen, wo durch Geländeausnutzung, durch taktische Überlegenheit oder durch einen taktischen Einsatz die Überlegenheit der Panzer noch gegeben ist.
Panzer können auch und sollten viel mehr für friedliche Zwecke genutzt werden. Das weiß Uli Thornau auch aus eigenem Erleben. Er gibt sich aber auch keinen Illusionen hin, dass Panzer zumindest in absehbarer Zeit leider weiterhin zumeist für militärische Zwecke eingesetzt werden.
Ja, selbst im tiefsten Frieden gibt es Situationen, wo Panzer ihre Vorteile ausspielen können. Das kann jetzt irgendwelche Umweltkatastrophen sein. Das kann wie das technische Malheur da in Dresden mit der Corona-Brücke, wo hier dann letztendlich auch Bergepanzer mit eingesetzt wurden. Ich kenne es aus eigener Erfahrung durch die Waldbrandbekämpfung, wo Panzer mit eingesetzt wurden, um Schneisen zu schlagen. Es gibt also durchaus Einsatzmöglichkeiten, die nicht militärischer Art sind. Aber solange wie immer wieder eigentlich von beiden Seiten nach der Überlegenheit gekämpft wird, solange wird man wahrscheinlich auch an den Panzern oder an der Militärtechnik insgesamt weiter basteln.
Das Panzermuseum in Rohrbach ist nicht unbedingt ein Besuchermagnet. Für manche Interessenten ist es aber durchaus eine Art Geheimtipp.
Es sind sowohl Kinder mit dabei, aber auch Erwachsene und Ältere. Ja, da spielt oftmals auch die eigene Erfahrung mit einer Rolle. Es gibt halt viele, die entweder beim Mottschützen waren, im Schützenpanzer gesessen haben oder auch beim Panzern waren, die sich das ganz gerne mal angucken. Denn die großen Panzermuseen, die prahlen zwar, dass sie 1000 und mehr Exponate haben, wenn man aber eine Gürtelschnalle und eine Feldflasche und eine Feldspaten als Exponat mitzählt, dann weiß ich jetzt nicht, wie viel eigentliche Panzertypen in den Museen ausgestellt werden. Das sind vielleicht so 50 Stück, wenn überhaupt.
Wir leben in sehr kriegerischen Zeiten. Die Panzerproduktion läuft weltweit auf Hochtouren. Dabei wäre es an der Zeit, dass sich das endlich ändert. Panzer gehören nicht auf Schlachtfelder. Sie sollten ausschließlich ein Fall fürs Museum bleiben.
Pure Geschwindigkeit und Action auf zwei Rädern im Gelände sowie absolute Konzentration und Präzision am Schießstand bietet der Motocross-Biathlon. Die Kollegen von Saale Info TV waren in Triptis dabei und berichten über einen mitreisenden Wettkampf auf und an der Motocross-Strecke. Auf dem Programm stand nämlich die 26. Deutsche Meisterschaft im Motocross-Biathlon der MC Neustadt Orla, war bereits zum 7. Mal Ausrichter dieser gelungenen Großveranstaltung.
Hier zählt nur eins, volle Leidenschaft. Wenn dröhnende Motoren die Luft erfüllen, der Boden bebt und die Fahrer sich über Sprungkuppen und durch tiefe Kurven kämpfen. Dann ist Motocross Biathlon ein Wettkampf mit Adrenalin und Präzision vereint. Erst pure Geschwindigkeit und Action auf zwei Rädern und dann absolute Ruhe und Konzentration am Schießstand. Liebe Zuschauer, wir sind hier auf der Motocross-Strecke in Triptis und wir waren hautnah dabei und nehmen Sie jetzt mit in die Welt, in der Mut, Können und Nervenstärke über Sieg und Niederlage entscheiden.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gerhard Luding. Bin seit 46 Jahren Vorsitzender des MC Neustadt Orla im VMDMV. Wir haben da schon viel mitgemacht in der ganzen Zeit. Und trotzdem ist der Motorradbiathlon eine ganz tolle Sache. Vor allem noch ein bezahlbarer Sport gegenüber anderen Serien. Du kannst ja auch doppelt oder dreifach Start machen, was es bei anderen Serien nicht gibt. Und was ganz wichtig ist, wir brauchen keine Lizenz. Wir fahren unterhalb der Lizenz als Breitensport. Von den Fahrerzahlen gab es Jahre, wo wir sehr eingebrochen sind, allgemein. Das hat sich Gott sei Dank die letzten zwei Jahre wieder etwas gebessert. Wir liegen so bei 140 Startern pro Tag und das ist eine ganz tolle Zahl. Heute werden wir das nicht ganz erreichen, denn das ist die 26. Deutsche Meisterschaft im Motorrad-Biathlon. Bei MC Neustadt ist schon zum 7. Mal Ausrichter dieser Großveranstaltung. Es wird ja an beiden Tagen getrennte Wertung gefahren und dann wird dies zusammengezogen. Und wer die wenigsten Punkte hat, ist dann ganz oben auf dem Siegerpodest. Ja, heute werden wir nicht ganz so viele Fahrer haben. Das ist vielleicht auch geschuldet dem Wetter. Dennoch können wir zufrieden sein. Der MSC Triptis hat die Strecke toll vorbereitet. Und die Mitglieder des MC Neustadt haben sich auch riesen Mühe gegeben. Und das ist eigentlich in meinen Augen beispielhaft. Und wir hoffen und wünschen uns, dass viele junge Leute zu diesem Sport finden. Denn das macht wirklich Spaß. Und wie gesagt, ist für die Eltern auch noch ein bezahlbarer Sport.
Hier ist jetzt der Hannes. Mit seinen Jahren ist er der Jüngste. Hannes, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen oder zu diesem Hobby?
Mein Bruder hat angefangen mit dem Hobby und mich hat's darauf. Ich fand's richtig cool. Und da haben wir dann letztes Jahr ein Triptis, hatte ich mein erstes Rennen, einfach durchgefahren. Das Wichtigste.
Was fasziniert dich das? Normalerweise ist ja nur Motocross und Biathlon, das sind ja zwei Welten. In Motocross wird der Adrenalin hochgeschoben und beim Biathlon, beim Schießen, musst du dich runterfahren und ganz ruhig sein. Was fasziniert dich dabei?
Ja, Abwechslungkeit. Man muss hinrennen, das Moped ankicken, nicht Massenstart, man zu dritt machen. Es ist nicht nur Crossstrecke, es ist Enduro-Bereich. Crossstrecke, alles ist dabei.
Und du bist thüringweit, deutschlandweit unterwegs mit deinem Motorsport?
Deutschlandweit.
Und gibt es bei dir schon irgendwelche Erfolge, die du feiern konntest mit deinen 14 Jahren?
Noch nicht so.
Dritter in der deutschen Meisterschaft?
Ja, deutsche Meisterschaft.
Letztes Jahr. Erst.
Und was hast du dir so noch vorgenommen? Wie weit möchtest du gehen?
In der Jugend Erster zu werden.
Und das ist dann dein großes Ziel?
Ja. Ja.
Das Wochenende ist ja nun noch nicht gelaufen, Hannes. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg in deinem Hobby und meine Zauberhand bringt mir was. Vielleicht hast du die Möglichkeit, heute Abend noch mit einer kleinen Sektdusche und diesmal aber ohne Alkohol. Damit verabschieden wir uns hier aus Triptis, werden und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
Wir machen eine kurze Werbepause, gleich geht's weiter mit Thüringen TV. Also bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis gleich.
Therme heißt Wärme Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Weiter geht's mit Thüringen TV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie dabei geblieben sind. Farbenspiel in Acryl, so heißt die neue Ausstellung von Gudrun Paul aus Weimar, über die ein Beitrag von Bad Berka TV berichtet. Die Hobbykünstlerin entdeckte das Interesse am Malen erst sehr spät. Im Frühjahr 2022 hat es sie auf einmal inspiriert, zu Pinsel, Farbe und Leinwand zu greifen und zu malen. Einfach so. Seit dem 1. Oktober können die farbenprächtigen Acrylbilder im Bad Berka Rathaus besichtigt werden.
Bürgermeister Michael Jahn eröffnete die neue Ausstellung Farbenspiel in Acryl im Rathaus. Die Hobbykünstlerin Gudrun Paul brachte zur Vernissage ihr erstes gemaltes Bild mit und zeigte dieses dem Publikum. Sie ist beeindruckt von der großen, hellen Ausstellungsfläche der Rathausgalerie. Hier kommen ihre 25 ausgewählten Bilder so richtig zur Geltung. Die großen und kleinen Bilder, die in fließenden Farben erschaffen wurden, sind abstrakt und voller Strahlkraft. Die Werke der Weimarer Künstlerin Gudrun Paul berühren und schenken Freude. Seit 2022, im Alter von 70 Jahren, widmet sie sich mit Leidenschaft der fließenden Malerei. Für sie sind Farben Ausdruck von Naturverbundenheit und Lebensfreude. Zuvor war sie bis 2016 mit Hingabe als Kindergärtnerin tätig. Diese Liebe zu den Kindern prägt auch heute noch ihre Kreativität. Familie und Freunde ermutigten sie, ihre Werke öffentlich zu zeigen. Inzwischen hat sie bereits 3 Ausstellungen erfolgreich präsentiert, bei denen die Gäste spürbar Freude empfanden. Im Juni 2023 hatte sie im Hofatelier in Niedergrunstedt ihre erste eigene Ausstellung. Ihre kreativen Bilder malt sie hauptsächlich mit der Hand und benutzt dafür selten die Spachtel. Die Ausstellung ist noch bis zum 4. Januar 2026 zu sehen. Ein Erlebnis für alle, die sich für Malerei begeistern und sich von Farben inspirieren lassen möchten.
Der Thüringer Landtag war auf Tour und machte auch auf dem Altenburger Markt Station. Landtagspräsident Dr. Thaddäus König erklärte den Kollegen von Altenburg TV, warum es ihm wichtig ist, vor Ort präsent zu sein und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Der Thüringer Landtag auf Tour und auf dem Altenburger Markt. Es geht darum, die Demokratie und die Funktionsweise des Landtags zu erläutern.
Ich habe mir das auch für meine Amtszeit auf die Fahnen geschrieben, dass der Landtag, der ja originär in Erfurt ist, auch in die einzelnen Regionen in Thüringen geht. Und deswegen sind wir mit dem Landtag auf Achse. Wir machen Informationsstände. Wir sagen, was im Landtag passiert, wie Gesetzgebungsverfahren funktionieren, wie man den Landtag besuchen kann. Und dafür ist die Präsenz in der Fläche sehr wichtig. Und deswegen sind wir heute auch hier in Altenburg.
Und doch gibt es inzwischen bei zahlreichen Bürgern eine andere Wahrnehmung. Umfragen zeigen, auch in Thüringen fühlt sich so mancher Bürger weit ab vom demokratischen System.
Da muss ich ganz klar widersprechen. Wir haben die Thüringer Verfassung und die ganz klar Demokratie als Grundprinzip unseres Freistaates festlegt. Und genauso wird diese Demokratie auch gelebt. Wir haben im Thüringer Landtag 88 Abgeordnete. Wir haben eine Landesregierung, die momentan sich im Patt mit der Opposition befindet. Und dort wird diskutiert und dort wird mit Mehrheit Gesetze beschlossen. Und die Gesetze werden, wie gesagt, mit Mehrheit beschlossen. Und wie die Mehrheit aussieht, bestimmen die Abgeordneten oder in dem Fall die Regierung. Deswegen, die Demokratie lebt bei uns und deswegen vermittle ich das auch so.
Ein Beispiel. Auch bei Kommentaren zu unseren Sendungen bricht aus Erfurt meinen Schreiber immer öfter, dass nicht die CDU den Ministerpräsident stellen dürfte, sondern diesen die AfD als größte Fraktion stellen müsste.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man nah bei den Menschen ist und auch wenn solche Gerüchte entstehen, dass man denen auch begegnet und sagt, es ist nicht zum Beispiel, wenn wir den Thüringer Landtag nehmen, nicht die stärkste Fraktion stellt die Regierung, sondern eine parlamentarische Regierung wird gebildet durch die Mehrheit im Parlament. Und wenn wir jetzt für die CDU zum Beispiel sprechen, 2014 war die CDU klar stärkste Partei gewesen, aber trotzdem ist eine rot-rot-grüne Landesregierung ins Amt gekommen. Und genauso ist es jetzt auch 2024, dass die CDU zwar nicht stärkste Fraktion geworden ist, aber trotzdem im Parlament eine Mehrheit gefunden hat. Und das ist Demokratie. Demokratie heißt auch, eine Mehrheit im Parlament zu erhalten, nicht nur stärkste Fraktion zu sein.
Und so zeigt sich, dass die Tour des Landtages durchaus wichtig ist, denn die demokratischen Spielregeln kennt so mancher Bürger auch vom Hörensagen nicht wirklich. Ein Blick auf manchen Social-Media-Kommentar macht dies mehr als deutlich.
Der Umgang mit einer Kettensäge will gelernt sein. Ihr außergewöhnliches Können mit dem nicht ungefährlichen Gerät stellten 6 Kettensägenkünstler in München-Bernsdorf unter Beweis. Sie schufen beeindruckende Skulpturen wie ein Krokodil oder die berühmten 3 Affen. Ein Beitrag von Saale Info TV nimmt uns mit auf eine Reise zum Ritz-Ratz-Festival.
Wenn man die A9 entlang fährt und die Ausfahrt Lederhose nimmt, kommt man nach ein paar Kilometern nach München-Bernsdorf. An diesem Wochenende hört man hier die Motoren von Kettensägen. 6 Kettensägenkünstler machen sich zu schaffen an großen Eichenholzstämmen und schnitzen beeindruckende Figuren. Unter anderem ein Krokodil oder auch die berühmten 3 Affen. Nichts hören, nichts reden und nichts sehen. Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine kleine Reise hier bei Seligers Weihnachtswelt und wir schauen mal den Holzschnitzern über die Schultern. Ritz-Ratz-Festival 2025, der Chef Christian Seliger hat gerufen. Christian, wie viele Holzschnitzer sind deinem Aufruf gefolgt?
Meinem Aufruf sind, ich sag mal, 6 Holzschnitzer gefolgt. Einer ist leider erkrankt, das ist der Deutsche, der in unserem Team 3 Jahre mit war, Florian Lindner. Und wir haben ja, dann noch einen zweiten gehabt, der keine Zeit hatte, um aus Holland. Und habe aber einen sehr guten Ersatz gefunden. Einen neuen Kollege, der auch sehr gut ins Team passt, kommt aus der Mongolei. Ein Spitzenmann, sehr kreativ, schnitzt liebend gerne Tiere. Und das ist auch gleich der Verwendungszweck für die ganze Sache. Wir wollen einen Tierbaum, wollen wir mitten in unsere Eisenbahn reinstellen, in das Oval, wo die Kinder während der Zugfahrt quasi zählen können, wie viele Tiere sitzen denn auf dem Tierbaum drauf. Das wird so das neue Highlight für die kleinen Kinder. Meine Devise ist immer, den Kindern muss es gefallen, dann gefällt es der ganzen Familie. Tust du für die Kinder zu wenig, zucken die bei den Eltern am Arm und wollen wieder heim. Schlecht für uns, die müssen lange bleiben. Das ist die Strategie. Ja, von den Schnitzmotiven an sich kann man dann noch aufzählen den Pablo aus Ecuador. Der schnitzt einen großen 7,5 Meter langen Alligator. Da wollen wir eine Art Spielplatz, nenne ich es mal, wollen wir nach und nach entstehen lassen, wo einfach nur Tiere hingestellt werden, keine Klettergerüste oder irgendwelche Bauwerke, nenne ich es mal. Einfach nur Tiere, wo die Kinder auf den Tieren klettern können und lernen, was ist das für ein Tier, was ist das für ein Tier. Auch da werden sie wieder beschäftigt. Als drittes haben wir den Rick aus Holland, der schnitzt drei Gorillas. Dieses altbekannte Motiv, nichts hören, nichts sehen und nicht sprechen können. Das soll verwendet werden für unser neues Labyrinth, was wir eigentlich letztes Jahr im Dezember schon präsentieren wollten, wo aber der Lieferant nicht pünktlich liefern konnte, weil der LKW mit unserem Labyrinth auf der Autobahn verunglückt war. Dies Jahr ist es nur soweit. Als kleine Info, es kommen die drei Gorillas in das Labyrinth mit Stempel versehen. Wieder ein Gewinnspiel, wo die Kinder durchs Labyrinth gehen, stempeln ihre Karte ab, werfen die in den Kasten, werden automatisch an einem Gewinnspiel dran teilnehmen, wo eine Verlosung stattfindet, wo sie benachrichtigt werden und von unserem Weihnachtsmann das passende Weihnachtsgeschenk überreicht kriechen. Auch wieder so ein kleines neues Highlight. Dann haben wir unseren Igor Loskutov, alten russischen Bär, der schnitzt Märchen ist es nicht. Ja, Lieblingssache von mir, die ich eigentlich als kleines Kind schon immer geliebt habe, das ist der Münchhausen auf seiner Kanonenkugel. Auch das muss in Szene gesetzt werden. Es wird noch eine Kanone dazu geschnitzt werden. Die passenden Wagenräder von einem alten Ochsenkarren haben wir schon da. Und ja, das wird dann auch eine schöne Szene. Dann haben wir unseren Ricardo Villages, der ja der federführende Mann von der künstlerischen Seite her war für das Abendmahl. Er schnitzt einen sogenannten Dschungelthron, wo die Leute sich quasi reinsetzen können und wieder ein Selfie-Point, wo man fotografiert werden kann und denkt, man sitzt in einem Dschungel mit voller Laub und wilder Tiere. Obendrauf kommt passend dazu König der Tiere, ein großer Löwenkopf, der seinen Morgenschrei ausstößt, also offenes Maul. Und denke, das wird auch wieder eine schöne Sache. Und dann haben wir unseren Thomas aus Argentinien, der schnitzt auch wieder eine kirchliche Sache. Maria Josef mit Jesuskind, die schützend unter den Flügeln eines Engels stehen, was dann bei uns im Lichterpark wieder einen schönen abgelegenen Punkt finden wird, wo die Leute mal ein bisschen innehalten können, wird schön beleuchtet, in Szene gesetzt. Manche noch faltete Hände, der Nächste denkt an irgendjemanden, es jeden selber überlassen. Ja, müssten wir sie alle haben, oder haben wir jemanden vergessen?
Liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt der Rick Boom aus den Niederlanden. Ja. Rick, erstmal herzlich willkommen hier in Thüringen.
Ja, danke. Ja.
Wir stehen hier an dem berühmten, an einem der berühmten drei Affen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sprechen. Wie kommt man auf die Idee, aus einem Eichenholzstamm solche Figuren zu schnitzen?
Ja, das hat der Selige mir gebracht, um das zu schnitzen. Und dann habe ich gedacht, ja, wie muss das machen? Und dann, wie ist das schön? Und wer macht das? Und dann, ja, der kommt dann mit einer Idee. Und dann ja, probiert sie das so viel möglich gut zu machen.
Wie lange schnitzt man an so einer Figur? Schnitzen mit der Motorkettensäge nicht irgendwie Angst. Ich habe vorhin gesehen, dass du einiges fixierst mit Schrauben. Hat man da nicht Angst, zu viel wegzuschneiden?
Ja, da hat jeder Angst, wenn das zu viel wegzuschneiden. Also muss richtig arbeiten. Und in jedem Mal im Beginn geht das schnell, aber du musst nicht zu schnell gehen. Das ist immer schwierig. Ja.
Also was nachher abgeschnitten ist, weggeschnitten ist, ist weg.
Ja.
Wo kann man dich noch sehen? Also hier bei Selegas Weihnachtsfeld
in Münchenbahnstadt. In Deutschland komme ich dreimal per Jahr. Und das ist irgendwo anders. Einmal hier, andermal da, das ist, was gefragt wird. Ja.
Nun stehen wir ja hier an den drei Affen. Die sind ja, sag ich jetzt mal, für uns beide Schulter groß. Was war dein größtes Projekt, was du geschnitzt hast? Du wirfst jetzt wieder deine Kettensäge an,
ja,
damit das der dritte Affe fertig wird. Und weiterhin viel Spaß und viel Erfolg.
Ja, danke schön. Danke.
Du hast es gerade angesprochen, deine Lichterwelt, dein Lichterpark. Jetzt ist es ja in knapp 8 Wochen ist es ja soweit. Da beginnt die Weihnachtszeit. Wann wird der Lichterpark dieses Jahr öffnen?
Wir öffnen generell immer am Samstag vorm ersten Advent, das ist dieses Jahr der 29. November, und ziehen durch bis 30.12., das heißt über die Weihnachtsfeiertage hinweg, außer am 24.12., da haben wir geschlossen. Haben mitgekriegt, dass zwischen Weihnachten und Neujahr das sehr dankend angenommen wird von unseren Besuchern, ist mittlerweile in der Region, sogar überregional, ein kleiner Zugmagnet geworden für Leute, die auch Besucher zu Hause haben über die Feiertage und da kein Ausflugsziel haben. Wird gut angenommen, ist eine schöne Sache, die unser Hauptgeschäft, muss ich immer betonen, ist und bleibt der Weihnachtsbaumverkauf, gut begleitet. Es ist einfach ein zusätzlicher Zugmagnet, der die Leute in die Region zieht und manch einer nimmt noch einen Baum mit, was er gar nicht geplant hatte. Haut hin, die Sache.
Du hast es auch gerade angesprochen, Weihnachtsbäume. Gibt es von deiner Seite her schon irgendwie einen Trend zu sehen für dieses Jahr?
Ja, der Trend, also wenn wir die vergangenen Jahre von Trends gesprochen haben, haben wir immer irgendeine Sorte angesprochen oder vielleicht, ja, eine Variante, ist der Baum im Topf oder ist er gesägt oder wie auch immer. Dieses Jahr wird der Trend, ist meine Prognose, wird sein, dass die Leute mehr zu einem kleineren Baum greifen, weil einfach der Geldbeutel nicht mehr so gefüllt ist. Und ja, manche, die selbst dafür kein Geld mehr haben, werden vielleicht sagen, Mensch, der Weihnachtsbaum ist kein Muss, das ist ein Kann. Wir lassen den ganz weg und stellen nur 3 Äste in die Vase. Verantwortlich dafür ist, sag ich mal, die gesamte Lage, dass eben das Leben immer teurer wird, jeden Tag, egal ob du an der Tankstelle fährst oder die Wohnung heizen musst oder sonst irgendwas. Und da bleibt den Leuten einfach für Spaß, nenne ich es jetzt mal, in Anführungsstrichen, weniger Geld. Und das ist eigentlich traurig, diese gesamte Situation, dass immer mehr Angst geschürt wird und ich nenne es mit meinen Worten mal die Kriegstreiberei, ist insgesamt fürs Gemüt der Leute nicht positiv. Und das merkt man den Leuten auch an, wenn die jetzt zu unserer Vorveranstaltung da sind. Man hat das Gefühl, jeder trägt da einen schweren Rucksack mit sich rum und ist nicht mehr so locker drauf, wie das mal vielleicht vor 5 Jahren war. Und da muss ich sagen, das ist meine größte Hoffnung, dass sich das mal wieder zum Positiven ändert. Ansonsten sind auch solche Feste, wie wir sie hier feiern, irgendwann mal nicht mehr zu bezahlen. Okay.
Also liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, Christian Seliger hat wahre Worte gesprochen. Es gibt da einen schönen Spruch, kaufen in der Region. Kommen Sie hierher zu Seligers Weihnachtsbaumwelt, kaufen Sie hier Ihren Weihnachtsbaum für dieses Jahr und wir von Saale Info TV wünschen dir und deinem Team alles erdenklich gute Geschäfte in der Weihnachtszeit und ich denke mal, zum Lichterpark werden wir wieder hier erscheinen.
Sven, der Dank, der muss von meiner Seite kommen. Ich bin froh, dass du die Zeit gefunden hast und wieder hergekommen bist für das Interview. Hast extra deinen Urlaub zeitiger beendet und deine Kamera war zur Reparatur und ist pünktlich noch gelandet bei dir. Wie gesagt, von mir herzlichen Dank oder von uns allen. Und danke für den tollen Bericht, den du wieder zusammenbasteln wirst. Und ich freue mich schon wieder auf Dezember.
Damit verabschieden wir uns hier aus München-Bernsdorf. Wünschen Ihnen eine gute Zeit. Werden oder bleiben Sie gesund. Bis dahin und tschüss.
Wenn das Klima verrückt spielt, werden unsere Abwassernetze gefordert und oft überfordert. Zu viele, aber auch zu wenige Niederschläge führen zu Problemen. Um das Abwassersystem auf extreme Wetterereignisse wie Starkregen und lange Dürreperioden vorzubereiten, installierten die Stadtwerke Jena in den letzten Jahren 2 digital steuerbare Absperrklappen im größten Abwasserkanal der Stadt. Ein Beitrag von Jena TV berichtet, wie diese nun mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz automatisch die Durchflussmenge anpassen.
2 KI-gesteuerte Klappen passen seit Anfang September die Durchflussmenge von Jenas größtem Abwasserkanal automatisch an. Dabei wird die künstliche Intelligenz mit verschiedenen Messwerten gefüttert, wie der Wetterprognose oder der Sedimentablagerung. Ziel ist es, das Abwassernetz resilienter gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu machen und Regenwasserabflüsse in die Saale zu vermindern.
Ja, wir merken das in Jena ja schon seit vielen Jahren, dass wir plötzliche und kleinräumige Starkregenniederschläge haben. Sprich, es fällt in einem lokalen Bereich im Stadtgebiet plötzlich eine große Menge Wasser innerhalb kürzester Zeit an durch einen Starkregenniederschlag. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass es Wochen oder auch gar Monate gibt, wo nahezu kaum Niederschlag fällt. Das führt natürlich dazu, dass im Kanalsystem sich Ablagerungen bilden, weil einfach die Schleppwirkung des Abwassers dann fehlt, weil zu wenig Wasser im System ist. Dadurch bilden sich diese Ablagerungen. In den Ablagerungen entstehen durch biologische Prozesse Abbauprodukte, die die Bausubstanz schädigen können.
Über die Klappen kann der Abfluss des Wassers nun beschleunigt, verzögert oder ganz verhindert werden. Das Kanalvolumen steht somit als Rückhalteraum zur Verfügung und mit gezielten Spülwellen lassen sich Ablagerungen entfernen. Unabhängig vom Wetter hilft das System auch dabei, den Zufluss zur Kläranlage gleichmäßiger und damit effizienter zu gestalten. Konzeption, Forschung und Installation waren dabei jedoch keine einfachen Unterfangen.
Die ganze Arbeit, was dort in der Montage war, ging nur in den Nachtstunden. Also wir konnten ja immer nur von 2 Uhr bis 5 Uhr nachts dort irgendwas machen, weil wir das im laufenden Betrieb alles eingebaut haben. Und in den Nachtstunden hatte man das Nachtminimum vom Durchfluss her, sodass wir überhaupt im Abwassersystem so arbeiten konnten. Ist immer schön, wenn das am Ende ja, funktioniert und man jetzt ein System hat, wo man denkt, die ganze Arbeit hat sich gelohnt.
Unter dem Titel Kombinierter Infrastruktur- und Umweltschutz durch KI-basierte Kanalnetzbewirtschaftung, kurz in Schuka, arbeiteten Jena Wasser und die Stadtwerke mit den Hochschulen Hof und Magdeburg-Stendal sowie 3 Unternehmen aus den Bereichen Messtechnik, Automatisierung und Digitalisierung zusammen. Die Kosten für den Projektteil von Jena Wasser belaufen sich auf 925.000 Euro, wovon 650.000 Euro aus Fördermitteln des Bundesforschungsministeriums stammen.
So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für diese Woche bei Thüringen TV. Wir hoffen, die Auswahl unserer Beiträge hat Ihnen gefallen. In der nächsten Woche erwartet Sie an dieser Stelle wieder Andrea Ludwig. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und neugierig.